Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun viele Antichristen geworden. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen Geist und wisst alle, ich habe euch nicht geschrieben, als kenntet ihr die Wahrheit nicht, sondern weil ihr sie kennt und weil keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, welcher leugnet, dass Jesus Christus sei? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Was ihr von Anfang an gehört habt, das bleibt in euch. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch in dem Sohn und in dem Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. So, hier in diesem Abschnitt gibt es von Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, so wird er genannt, oder den Jüngern der Liebe, eine sehr, sehr deutliche Warnung, dass ein Anfang und ein guter Anfang nicht ausreicht. Sondern die Betonung liegt hier immer auf Bleiben. 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 Und wer nicht bleibt, der verliert alles. Und wer den Sohn nicht hat, hat den Vater nicht und so weiter. Dann lese ich noch weiter, bevor ich zu dem Text zurückkomme. Kapitel 3. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannte. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wenn es offenbar werden wird, wir ihm ähnlich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich, gleich wie auch er rein ist. Ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz. Und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Und ihr wisset, dass er erschienen ist, um die Sünde wegzunehmen. Und in ihm ist keine Sünde. Wieder, wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Wer sündigt, hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kindlein, niemand verführe euch. Verführen und führen liegt sehr nah beieinander. Und wenn ich diesen Text hier lese vom Antichristen, vom Verführtwerden, vom Verlieren vom Fremdgehen, von in die Irre gehen, von wegbleiben, erinnere ich mich, als wir auf der Flucht waren, ich war damals vielleicht 8 Jahre alt, wir saßen auf diesem Pferdewagen, flüchteten im Wissen, die Russen sind hinter uns her. Diese Riesentrecks, die ihr vielleicht in Filmen und Bildern gesehen habt, wie Menschen scharenweise zu Tausenden und Tausenden auf Fuhrwerken in diesem strengen Winter von 1944 versuchten, vor den Russen zu fliehen. Wir haben nicht gewusst, dass einmal eine Zeit kommt, wo wir sagen, herzlich willkommen alle, die aus Russland bei uns auch hier in der Gemeinde sind. Herzlich willkommen. Das ist massiver, nicht? Okay. Und als wir auf der Flucht waren, stand an einer Kreuzung ein Mann in deutscher Uniform mit deutschen Waffen, sprach auch Deutsch und sagte zu uns, das heißt meinem Vater, der diese Gruppe, die wir waren, von einigen Fuhrwerken, sagte, Leute, was macht ihr? Die Russen sind gerade vor euch. Ihr lauft da mitten in die russische Front. Dreht um, so schnell wie ihr könnt. Und wir sind umgedreht. Da war ein Offizieller, der uns gesagt hat, wir gehen falsch. Und wir sind umgedreht und sind zurückgefahren. Ich kann jetzt nicht mehr sagen, wie weit oder wie lange. Und dann stand dort wieder ein Soldat. Und dieser Soldat sagte genau das Gleiche. Leute, wo kommt ihr her? Wo wollt ihr hin? Ihr lauft den Russen in die Arme. Die sind nur noch ein paar Kilometer entfernt. Dreht um. Und ich erinnere mich nur, dass wir mindestens 3 oder 4 Mal die gleiche Strecke gefahren sind. Die Wegweiser hatten keine Bedeutung. Das ist immer, wenn Bürgerkrieg und Partisanenkrieg ist, der erste Weg. Ihr erinnert euch, als die Russen hier in der Tschechei in Prag eingewandert sind, da haben die Einheimischen alle Schilder umgedreht, und, um sie irre zu machen. So, das weiß man, dass man den Schildern, aber dort stammt jetzt ein deutscher Soldat. Und wir sind wieder umgedreht und ein paar Kilometer gefahren, dann kamen uns die russischen Panzer entgegen und mein Vater und die anderen Fahrzeuge konnten gerade noch so in den Straßengraben ablenken, sonst hätten die uns überrollt. Wir waren einem Partisanen, einem Verführer aufgesessen. Das war der Krieg hinter den Fronten, wo die Partisanen die Flüchtenden aufhielten oder bewusst in die Arme der Feinde führten. Dieses Erlebnis ist mir so stark, obwohl das ja jetzt über 70 Jahre zurückliegt. Verführung. Verführung erkennt man nicht gleich. Und man weiß auch nicht, was ist die Wahrheit, wenn man nicht die Wahrheit weiß. Und es ist nicht wahr, was viele sagen, ist doch egal, was du glaubst, Hauptsache du glaubst. Denn Menschen, die glauben, sind edler als diese schrecklichen Atheisten und Kommunisten und alle, die Gott leugnen. Nein, es ist nicht egal, was wir glauben. Glauben sollen wir, was Wahrheit ist. Denn alles, was Lüge ist, ist vom Teufel. Und alles, was Sünde ist, ist vom Teufel und ist Verführung. Aber wie erkenne ich Verführung? Ich denke, das ist das Wichtigste, wenn ich hier lese und als ich diese Tage das so las, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, da habe ich gedacht, ha, 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 der Antichrist kommt, einer, nee, und dann las ich weiter und er sagt, es sind viele Antichristen. Wie erkenne ich das? Und lasst mich heute helfen, nämlich die erste Verführung kommt aus der Bibel selbst. Ja, aus der Bibel selbst. Und all die, die in die Irre gegangen sind, sind durch die Bibel in die Irre gegangen. Nämlich, man sucht sich seine Bibelstellen aus. Kennt ihr das, die unterstrichenen Bibelstellen? Grün, blau, rot, ich hab's auch. Die uns wichtig sind, die wichtiger sind. So die Bibelstellen, die man das fünfte Evangelium nennt, die uns gefallen. Die so unser das ist so mein Thema. Ich bin für Israel, ich bin für Mission, ich bin für Gebet. Das Allerwichtigste ist Beten. Nein, das ist alles nicht wichtig. Das Wichtigste ist, und dann kommt immer das Wichtigste. Und das Wichtigste bedeutet, dass anders nicht so wichtig ist. Ich erinnere mich, wir haben ja Einsätze gemacht, zum Beispiel in Georgien. Es war nach der Wende, Georgien war frei und wir haben dort evangelisiert. Ich weiß nicht, ob jemand von euch mal in Georgien mit war. Wir waren auf den Straßen, in den verschiedenen Kulturhäusern. Und als wir einmal auf der Straße waren und gesungen und gepredigt haben, kamen einige Orthodoxen und haben gesagt, was? Ihr wollt Christen sein? Ihr seid keine Christen. Oh, ich sage, wie kommst du dazu? Ja, wir haben euch beobachtet. Nein, ihr seid keine Christen. Denn ihr bekreuzigt euch nicht. Ihr predigt, ihr singt, ihr betet und schlagt nicht das Kreuzeszeichen. Ihr seid keine Christen. Ich habe gesagt, was? Wo steht in der Bibel, dass man sich bekreuzigen soll? Was? Das weißt du nicht? Du bist ein Prediger und weißt nicht, dass in der Bibel steht, dass man sich bekreuzigen muss? Und ich war mehr als erstaunt. Denn ich kenne von katholisch-orthodox, der ganze Gottesdienst besteht eigentlich von sich ständig bekreuzen. Und die haben uns beobachtet, wir singen und wir beten, aber wir bekreuzigen uns nicht. Und er sagte, ich zeig dir das. Ich sage, da bin ich aber gespannt. Ich sage, ich kenne auch meine Bibel. Jetzt zeig mir, wo in der Bibel steht, dass man sich bekreuzigen muss. Und dann haben sie aufgeschlagen und haben gelesen aus Matthäus, geht in alle Welt. Und wer da glaubt und sich bekreuzigt, der wird gerettet werden. Steht in der Bibel. Steht in der Bibel. Nämlich Christitia, das russische Wort. Viktor, was heißt das? Christitia heißt sich bekreuzigen. Das ist genau das gleiche Wort wie taufen. So, in der orthodoxen Bibel steht wirklich, du sollst dich bekreuzigen. Sie haben das gleiche Wort für Taufe und sich bekreuzigen, Christitia, ist das gleiche Wort. So, und dieses Wort, sich zu bekreuzigen, nämlich, wer da glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Und wer nicht, der ist verdammt. So, jetzt haben die uns gesehen, jetzt haben die uns gehört, und haben festgestellt, wir bekreuzigen uns nicht. Und das ist absolut, absolut ein Fehler. Ein Fehler der Übersetzung. Naja, sagst, das kriegen nur die Orthodoxen fertig. Bei Luther sind laut Spezialisten an die 1000 Übersetzungsfehler. Und einen Übersetzungsfehler haben wir hier gelesen. Und dieser Übersetzungsfehler, den wir hier gelesen haben, der jetzt wegzukommen von den Russen, die nicht wissen oder die böse sind und verführen wollen, kommen wir zu unserer Bibel. Nämlich, und wie viele habe ich getroffen? Besonders solche, die weggegangen sind jetzt nicht lokal von uns, sondern die sich geistig entfernt haben, die haben sich entfernt, weil dort steht, ihr habt die Salbung und ihr wisst alles. Steht hier in Vers 20. Ihr habt die Salbung. Und ihr wisst alles. Sagt er was? Du willst mich belehren? Du willst mir was sagen? Du willst mir sagen, ich bin falsch? Ich habe die Salbung und ich weiß alles. Und was ist der Fehler in der Übersetzung? Wodurch werden Menschen in die Irre geführt und glauben, weil sie geistgetauft sind? Oder sie fühlen so, ich habe so die Salbung. Und da brauche ich keine Korrektur anzunehmen. Wodurch? Wie kann das passieren? Ich sag's dir. Es ist nur ein einziger Buchstabe, der falsch ist. Nämlich im Urtext, auch in der englischen Bibel, ich habe gestern nochmal nachgeguckt, da steht, und ihr wisst alle. Und übersetzt es in den meisten Bibeln, ihr wisst alles. Was ist der Unterschied? Was ist der Unterschied? Ihr wisst alles oder ihr wisst alle? Was? Was? Dass wir bleiben sollen im Wort. Dass wir leben sollen, dass wir Christus haben sollen. Nein, nicht wir wissen alles. Ich habe die Salbung, mir hat keiner was zu sagen. Ich bin doch der Gesalbte Gottes. Und viele Gesalbte sind so glatt, die kannst du nur mit der Zange festhalten. Die glutschen immer weg. Die wissen alles. Und ja, weißt du, Gott hat mir offenbart und Gott hat mir gezeigt. Und wenn ich es nicht vom Heiligen Geist wüsste und ihr ungeistlichen Leute und so weiter. Nein, pass auf. Und die Gefahr der Verführung ist immer nicht so ganz doll. Ich denke, keiner von uns, ich nehme mal an, obwohl wir Männer von Frankfurt hier haben, ich denke, keiner von euch ist in Versuchung gekommen, als er mal Geldschwierigkeiten hatte, dass er dachte, ziehe ich den Strumpf übers Gesicht und gehe zur Bank, dann gibt's bestimmt Geld. Das ist eine sehr einfache Methode, um an Geld zu kommen. Bitte keine Empfehlung, sag nur, das ist eine Methode. Nein, wir werden nicht mit so groben, obwohl Leute das machen. Aber wir als Gotteskinder machen sowas nicht. Wir machen sowas nicht. Aber die Gefahr auch unter uns ist, dass wir in eine Zeit hineingekommen sind, wo man uns Vorwürfe macht. Ihr seid ja Buchstabenglauber. Mann, ihr seid so kleinlich. Ihr seid so, ach, was weiß ich, dieses, ich will das Wort nicht gebrauchen, Erbsenzähler. Ist da ein Unterschied zwischen alles und alle? Aber noch mehr. Und eigentlich war das der Auslöser zu diesem Gedanken hier, nämlich dieser zweite Abschnitt. Und ein jeder, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sind. Daran erkennen wir, die Welt erkennt uns nicht, sie hat ihn nicht erkannt. Geliebte, wir sind nun Gottes Kinder. Es ist noch nicht offenbar, was wir sein werden, aber wir müssen ihm ähnlich werden. Andere sagen, wir werden selber Christusse, Gesalbte. Wir sind Gesalbte. Und es ist gar nicht weit weg und gar nicht lange her, diese sogenannte Wort- und Geistbewegung, wo viele aus unseren Gemeinden abgehauen sind, ganze Gruppen sind abgehauen und leben dort in Bayern und gehen da zu diesem Verführer hin, nämlich, ihr seid doch selber Christusse. Wir sind doch die Gesalbten. Dieser Christus ist in uns. Wir brauchen nicht. Gut. Sie haben ihren Guru, der alles und jedes für sie ist. Nein, sondern hier steht ein jeglicher, der solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Der reinigt sich. Die Hoffnung aus dem Bewusstsein, ich bin ein Gotteskind. Gott hat mich angenommen. Ich bin von Neuem geboren. Und aus dieser Hoffnung heraus, ich habe ein wunderbares Ziel, gibt es eine Verpflichtung. Nämlich, der reinigt sich. Und auf einmal fiel mir auf, man braucht nur einen Buchstaben wegzunehmen von sich reinigen und hat eine ganz neue Theologie. Nämlich, Das überlasse ich euch mal zu suchen. Ich weiß, dass die Übersetzer jetzt Schwierigkeiten haben. Ihr müsst jetzt euer Meisterwerk tun. Aber wir werden es euch erklären. Nämlich, wer hat eine Bibel? Wer guckt da mal hin? Und ein jeglicher, der diese Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich. Wo liegt die Gefahr hier? Wo liegt die Gefahr? Wo liegt die neue Religion? Wo liegt der Antichrist? Wo ist der Fuß des Antichristen? In diesem Text. Hallo?
Das R.
Bitte?
Das R, der einigt sich selbst.
Aha. Das ist die neue Religion. Es gibt eine Zeitschrift, die heißt sogar so. Der einigt sich. Und ich kann euch sagen, nichts einigt sich so mit uns wie der Dreck. Stimmt's? Geh durch den Alltag. Geh und mach deine Arbeit. Du musst gar nicht mit Farbe arbeiten. Der Dreck einigt sich. Der hängt uns an. Der geht uns in die Poren. Der sitzt so tief, dass man manchmal schrubben muss und das normale Wasser nicht mal reicht. Und meine Brüder und Schwestern, hier stehe ich heute nicht als Prophet, sondern ich stehe hier als jemand, der tief erschrocken ist. Wie auch hinein in unsere Gemeinden, in unsere Bewegung, in unseren Bund. Einigung wichtiger ist wie Reinigung. Wisst ihr, was ich meine? Wir müssen alle eins sein. Jesus hat gebetet, dass wir eins sind. Ganz bestimmt, nämlich wie eins. Was haben wir vorhin gesungen? Und als wir das gesungen haben in ein paar Liedern, habe ich gedacht, was heißt das eigentlich? Heilig ist der Herr. Und wenn ich Zeit hätte, würde ich gerne mit euch, mit dem Mikrofon, zu jedem Einzelnen gehen und euch bitten und sagen, sag mal, was heißt heilig für dich? Was bedeutet das? Was erwartest du, wenn du singst, heilig, heilig ist der Herr? Sag doch mal bitte. Welche Vorstellung habt ihr da? Oder was ist das? Was ganz viel, viel, viel leichter zu verstehen ist, wenn du bei heilig einen Buchstaben weglegst, dann hast du einen heiligen Gott. Und den brauchen wir. Und unser ganzer Zweifel und unser Frust und unsere Enttäuschung kommen. Wir singen zwar heilig und schnell weg und dann ist nur noch eilig, eilig ist der Herr. Und wir sollen auch eilig sein. Stimmt's? Und das kriegen wir noch fertig. Aber Gott ist heilig. Was immer, jetzt will ich nicht weiter darauf eingehen. Ich will nur eins zeigen, dass ein einziger Buchstabe uns in die Irre führt. Ja, und warum stiehlst du uns die Zeit und rätst davon? Weil Jesus gesagt hat, Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht
mein Wort.
Falsch. Nicht ein Tücklein des Gesetzes. Kennt ihr die Stelle? Dass die eine Stelle sagt, aber meine Worte nicht. Aber als Jesus einmal das noch sehr deutlich, nicht ein Tücklein. Was ist ein Tücklein hier? Wo sind die Deutschlehrer? Was? Das ist das A, Umlaut oder U, Umlaut. Und es ist aus U ein Ü und aus A ein O. In der A, oder B, ihr wisst. So, wenn das Bedeutung hat, und jeder, der diese Hoffnung hat, reinigt sich. Reinigen ist was? Ist Trennung. Ich trenne mich vom Dreck, das mir so anhängt. Und die Bibel gebraucht diese Bibelstellen und sagt uns, dass uns die Sünde was Hebräer 12, aufschauen auf Jesus und überwinden, denn die Sünde klebt uns an. Die will sich vereinigen mit uns. Die will eins sein mit uns. Siehst du aber schön braun aus. Es kommt nicht von der Sonne. Das kann man mit Badewasser beseitigen. Nämlich Reinigung bedeutet Trennung. Und wenn die Bibel uns auffordert, gerade Johannes, habt nichts zu tun mit Leuten, die die Lehre nicht bringen, nehmt sie nicht in euer Haus auf. Wenn jemand ermahnt worden ist, ein- und zweimal, diskutier nicht mit ihnen. Red nicht nochmal und nochmal, so lange, bis du selber verführt bist. Der reinigt sich. Und mein Gebet für mich selber und mein Gebet, wirklich meine Sorge, meine Angst für mich selber. Ich sage, Gott, wie schön ist es, in Gemeinschaft zu sein. Ach, und wie schön und alle. Und dann kommen und ich traf jemand hier in Nidder, hier auf der Post. Jemand hier, der auch hier schon bei uns im Haus war, aber zu einer anderen Gemeinde gehört. Ich sage, wie geht's? Ja, sagt er, ich bin getrennt mit meiner Frau. Ich sage, was, Bruder, was machst du? Ach, sagt er, das machen sie alle. Ich sage, wie bitte? Machen sie alle. Machen wir es auch, oder? Nein, der trennt sich. Die Sünde, die uns anhängt. Ich las in diesem Zusammenhang dann vom Dienst Jesu. Lukas 3, 17 bis 22. Er reinigt seine Tenne. Er sichtet den Weizen. Und als Jesus zum letzten Mal mit seinen Jüngern zusammen war, hat er zu ihnen gesagt, Leute, der Satan begehrt euch zu sichten wie den Weizen. Jesus fing seinen Dienst an und Johannes spricht von ihm, er wird seine Tenne fegen. Das war die Tenne zu fegen, das war den Weizen zu sichten. Nun hatte man nicht diese wunderbaren Maschinen, die man heute hat, die aber genau nach dem gleichen Prinzip funktionieren. All die modernen Geräte funktionieren nach demselben Prinzip. Nämlich die Tenne wurde gereinigt dadurch, dass man sie auf einem zugigen Platz hatte. Und wenn der Wind wehte, dann nahm man die Schaufel mit dem Weizen und Spreu zusammen und hat es hochgeworfen. Engele flieg. Nicht? Kennt ihr? Hochgeworfen. Und der Wind, der blies durch. Und was schwer war, die Körner, die schwer waren, die fielen auf die Erde. Und die Spreu war auf und davon. Das war der Weg der Reinigung. So, der Haufen wurde immer kleiner. Und der eine oder der andere, der vielleicht dabei stand, sagt, hör auf, da bleibt doch nichts übrig. Ja, sagte, das will ich ja. Nämlich, er wird seine Tenne reinigen und er wird den Weizen sammeln. Und die Spreu wird gesammelt. Und der Weizen wird in die Scheune gebracht, um Käsekuchen zu backen oder Spätzle zu machen, um Speise zu werden. Und die Spreu wird gesammelt, um zu verbrennen. Ja, aber wie kann der liebe Gott sowas machen? Und diese neue Theologie, diese neue Verkündigung, diese wunderbare, beliebte Verkündigung, Gott ist Liebe und die Liebe Gottes ist grenzenlos. Glaubst du das? Nein. Sie ist nicht grenzenlos. Ich habe zu jemandem gesagt, hast du Matthäus 7 gelesen? Von der grenzenlosen Liebe Gottes? Geht ein durch die enge Pforte. Die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, führt aber zum Leben. Und wo ist die grenzenlose? Die Pforte ist weit und der Weg ist breit und führt ins Verderben. Diese grenzenlose Liebe, Oder die bedingungslose Liebe Gottes. Bedingungslose Liebe Gottes. Habt ihr das in der Bibel gelesen? Habt ihr das gelesen in der Bibel? Nein. Sondern Gott verheißt. Ich hatte diese Tage ein Gespräch mit Israel-Freunden. Ein Buch gelesen, hat mich sehr beeindruckt über Israel. Und ich sage letzten Endes, ich denke, ich habe es hier gesagt und vielleicht nicht nur einmal, ich bin selber wirklich in einer Glaubenskrise gewesen, eine tiefe Glaubenskrise. Und wisst ihr, wo das war? Als ich zum ersten Mal in Auschwitz war. Und als ich dort durch die Hallen gegangen bin, bergeweise Frauenhaare, ganze Zimmer voll Frauenhaare, ausgeschlagene Zähne, bergeweise Brillen. Und dann, wenn man immer weiterkommt, geht mal in so ein KZ, besucht so eine Stätte, sagt nicht, haben wir nichts mit zu tun, doch haben wir was mit zu tun. Aber als ich dort durchging, war es mir, als wenn die Dämonen rechts und links auf meinen Schultern saßen. Und wusst ihr womit? Wo war der liebe Gott? Israel ist mein Augapfel. Wo war Gott? Und ich kann verstehen, wenn Leute sagen, soll ich an so einen Gott glauben, der sowas zulässt? Der Allmächtige, der Gnädige, der Gütige, der Liebende, der bedingungslose liebende Gott und ist zu schwach, ist zu schwach, sein Volk zu bewahren. Wo war er? Und ich sage euch, ich bin da durch die Dinge gegangen, einmal, das war in einem anderen KZ. Es hat mich so übermannt, ich bin rausgelaufen, mich hat es geschüttelt, ich habe geheult, ich habe gezittert. Und ich dachte, Gott, wo bist du? Und wenn ich nicht das Wort kennen würde, und die Bibel sagt, Anfechtung lässt aufs Wort merken. Und auf einmal kamen doch, jetzt sage ich mal bildlich gesprochen, die Engel Gottes. Und sie erinnerten mich und sagten, was Israel jetzt hier durchgeht, hat Gott ihnen vorausgesagt. Mose, der Mann Gottes, vor 4000 Jahren, gesagt, ich lege euch vor, den Weg des Lebens und den Weg zum Tode. Werdet ihr in meinen Geboten wandeln, werdet ihr meinen Willen tun. Euer Kühlschrank wird voll sein. Ihr werdet noch was in die Gefriertruhe legen. Euer Bankkonto wird nicht nur Girokonto mit überziehen. Nein, ihr werdet noch Vorrat haben. Ihr werdet haben, dass ihr anderen geben könnt. Ich biete euch das an, könnt ihr haben. Bedingungslose Liebe Gottes. Nein, aber wenn ihr nicht in meinen Geboten, wenn ihr nicht, dann wird was? Genau das, was in Dachau, was durch die Jahrhunderte passiert ist. Und das ist genau das, was ich letztes Mal gepredigt habe. Darum ist Fortsetzung. Josef und Maria waren in Nazareth, aber Jesus konnte nur geboren werden in Bethlehem. Und da mussten sie sich aufmachen, nach Bethlehem gehen. Da wäre Jesus nie geboren. Denn die Verheißung war für Bethlehem. Und wir können nicht sagen, Gott ist überall, Gott ist immer, ist egal, was ich mache, Gott hat mich lieb. Nein, die Verheißung für Bethlehem erfüllt sich nur in Bethlehem. Seid alle sehr aufmerksam oder müde? Aufmerksam, gut. Merkt ihr? Diese grenzenlose Liebe Gottes, die ist nicht begrenzt. Grenzenlos ist sie, dass Gott den tiefsten und den größten Gangster und Ganoven und die schlimmste Dirne und den Mörder retten will. Amen. Da hat Gott Erbarmen. Und darum sagt er zu Israel, und wenn du umkehrst, egal wo du bist, und wenn du umkehrst und meinen Namen rufst, werde ich dich erretten. Das ist die Liebe Gottes, die uns auch nachgeht. Aber zu Gottes Bedingungen. Jeder, der seine solche Hoffnung hat, der reinigt sich. Und wenn du abends nach Hause kommst, Kali, was ist das Erste? Du reinigst dich. Du nimmst die Dusche. Warum? Du willst dich nicht vereinen mit dem Dreck, sondern du willst dich trennen von dem Dreck. Und vor allen Dingen die Tatsünde. Schwestern und Brüder, die Tatsünde. Ich sage das mal so, ohne jetzt das belegen zu müssen gleich. Die Tatsünde ist vielleicht geringer als die geistliche Sünde, die geistliche Hurerei, wenn wir anfangen, in ungeistlicher Weise fremde Lehren zu übernehmen, uns ins Joch mit dem Welt und mit der Sünde, was Korintherbrief sagt, zieht nicht mit am fremden Joch der Welt, vereinigt euch nicht mit denen, die nicht das, die Lehre Gottes bringen und so weiter. Der reinigt sich. Aber hier dieser Abschnitt vorher, wer gehört hat, wer bekommen hat und wer darin bleibt, der bleibt beim Vater. Aber wir werden so großzügig. Und gerade Freitag in der Zeitung, in unserer weltlichen Zeitung, das war ein großer Bericht von dem Kardinal oder Bischof hier, hat erklärt, das, was die Kirche predigt, ist nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen zeitgemäß, katholischer Bischof, spricht an die auch sexuelle Neigungen, wir müssen zeitgemäß sein. Ja, und zeitgemäß ist, was viele Leute machen. Da muss die Kirche hinterherkommen. Aber was sagt die Bibel? Wer in der Lehre bleibt. Wir haben nicht jedes Jahrhundert eine neue Theologie. Doch wir haben es in den Kirchen. Aber wer bleibt, der bleibt. So, der Wind trennt Weizen und Spreu. Und wie, und um nur mal Begriffe zu zeigen, um zu zeigen, wie wichtig es ist, die Gesamtheit der Schrift zu kennen, lasst euch nicht umhertreiben von mancherlei Wind der Lehre, sanftes Säuseln, sondern umso mehr Sturm. Und darum lässt Gott Anfechtung zu. Ich denke, ich habe darüber mal hier gesprochen. Freut euch, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Nämlich, warum soll ich mich da freuen? Weil ich dann mein Schwert nehmen kann und draufhauen, anfechten. Fecht jetzt, wenn du angegriffen wirst. Nämlich jede Anfechtung greift zum Schwert, welches ist das Wort Gottes. Und kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Und wer kämpft, der wird belohnt. So, trennt, sammelt und verbrennt. Die Sünde klebt uns an wie Dreck, wie Pech, wie Farbe. Und vielleicht soll ich noch ein Beispiel geben. Römer 12, Vers 1. Bitte ich doch mal hier an die Wand zu legen, dass ihr das selber lesen könnt. Und nun weiß ich nicht, wie die Übersetzer damit fertig werden. Aber gut. Wo ist es? So, lesen wir es zusammen, 3, 4.
Ich.
Hallo, alle zusammen.
Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leibe darzustellen, als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist.
Ja, und jetzt bitte nur einen Buchstaben verändern. Nur einen Buchstaben. Und ihr habt eine neue Theologie. Ich sag nichts, vielleicht kommt ihr selber drauf. Hallo. Also jetzt in Englisch. You have it in English? Da kann man es nicht. Aber du sprichst ja Deutsch. Ja. Nur ein Buchstaben. Merkt ihr jetzt, dass wir aufgefordert sind, das Wort genau zu lesen? Bitte nicht zu sagen, jede Übersetzung, ich habe so meine Bibel, meine Frauenbibel oder meine Sportbibel oder die Fußballerbibel oder die Verrücktenbibel. Nicht? Früher, wenn man sich bekehrte, dann mussten man die Worte sich auch bekehren. Heute bekehrt man sich und dann liest man die Idiotenbibel, ich sag mal Foxbibel, Volksbibel, und da sagt man, ja, die Jugend versteht das nicht mehr. Geh doch mal und sag ein Fußballreporter, du, was du da schwätzt von Abseits und von Tor, das versteht doch keiner. Da musst du mal, da bist du bekloppt. Wenn du, was willst du hier beim Fußball, wenn du unsere Sprache nicht verstehst? Stimmt's? Nur wir sind so. Aber trotzdem. Habt ihr einen Filzstift? Dann würde ich es markieren. Jetzt kommt einer, der wird uns das sagen. Nämlich, begebet und dann ist es, gebt eure Weiber. Ja, ja, Heinz, du lachst. Das ist doch einfach. Begebet eure Weiber als ein lebendiges Opfer. Was heißt das? Sagen wir nicht so, aber machen wir so. Das machen die Frauen für uns, stimmt's? Die sind für Kirche und Kinder und Küche zuständig. Gut, dieser Spruch gilt ja heute nicht mehr ganz. Nein, ich empfand das, auf einmal sprang mich das an, begebet eure Leiber. Und dann sagen wir, ich gebe lieber mein Weib. Ah, die anderen sollen es machen. Habt ihr das gehört? Kommen wir uns da näher, wenn wir auf einmal sagen, ja, ja, das sollen die mal machen. Aber ist nichts für mich. Mir hat der Herr gesagt, ich bin der Gesalbte und ich weiß alles. Nein, nicht gebt eure Weiber, die Weiber sollen sich selber geben. Nämlich begebet eure Leiber, das ist mein Fleisch und Blut. Das ist nicht nur mein Geist, der Geist ist willig. Naja, aber das Fleisch ist schwach, aber immerhin habe ich einen willigen Geist. Nein, begebet eure Leiber. Und das ist der vernünftige Gottesdienst. Nicht ein Gottesdienst, wo wir dreimal gelacht haben oder zweimal geweint oder gesegnet und gesalbt sind, sondern wo aus dem Gottesdienst heraus Aktionen entstehen. Heiliger Gottesdienst. Witwen und Waisen von der Welt zu bewahren. Warum, sagt Paulus, ist Unterschied bei euch in der Gemeinde? Jakobus spricht davon, wie ist es, wenn ein Reicher kommt und wenn ein Armer kommt? Du setzt dich hierhin und du setzt dich dorthin. Wenn ein Fremder, wenn ein Ausländer oder ein Fremdling kommt, ein jeglicher, der solche Hoffnung hat, der salbt sich, nein, der reinigt sich. Und nachdem er gereinigt ist, und noch zum Abschluss jetzt, die Zeit ist vorbei, wer wurde im Alten Testament gesalbt? Könige, Priester, Propheten. Die wurden gesalbt. Aber bevor die gesalbt wurden, wurden sie gereinigt. Und zwar, interessanterweise, die Opfer, die gebracht wurden, wurden mit Salz gereinigt. Nicht mit Zucker bestreut. Ach, bist du aber süß. Ach ja. aber ist doch so lieb. Ja, er lebt da unverheiratet zusammen, aber okay, um der Rente willen braucht man ja nicht, kann man ja nicht. Ja, okay, aber ist doch so lieb und guck mal, wie schön der singt und betet. In einer Gemeinde sind zwei Homosexuelle, die haben geheiratet, aber die machen so schön Lobpreis, das glaubt ihr gar nicht. Ja, Gott liebt alle Menschen. Oder glaubt ihr das nicht? Schaut ihr. Ach, so gesagt. Nein, die Reinigung. Und die Reinigung mit Salz. Und ich kann euch sagen, ich war ja am Bau. Und wenn ich da am Bau, das war immer die Lehrlingsarbeit, die allerersten. Wir mussten hier den Teil, der im Keller war, mit diesem Bitum. Und da gab es auch noch nicht so die Handschuhe wie heute, die immer weggeworfen, sondern ich kann euch sagen, meine Hände sahen aus. Und ich hatte da am Wochenende damit gearbeitet und am Sonntag waren wir eingeladen nach Mülheim an der Ruhr. Es war so die erste Pfingstgemeinde, die klassische, die war schon gut etabliert und wir waren da zum Jugendtreffen gekommen und die haben uns alle Mann, wie wir waren, eingeladen in ein tolles Hotel und die weiß gedeckten Tische und Messer und Gabel und richtig groß, was man damals für junge Leute gar nicht. Und ich wusste nicht, wo ich meine Hände verstecken sollte. Ich habe wirklich, ich dachte, alle gucken nur auf meine Hände und ich hatte das gewaschen und kriegte das klebrige Pechzeug nicht von meinen Händen. Mir war das so peinlich. Ich kann euch sagen, und ich hätte, na, wirklich, ich weiß gar nicht, ob das einer bemerkt hat, aber ich selber merke, das klebt an mir. Das muss weg und das geht nicht eben unterm kalten Wasser weggespült. Reinigung geht in die Tiefe. Aber man muss sich doch heute nicht mehr reinigen, wenn man. Pss, pss, dann hast du doch die Salbung und das duftet so gut. Hallo, du kannst Gänseblümchen nehmen oder Maiglöckchen oder Flieder, da brauchst du nicht das viele Wasser. Hallo, und das ist genau das, wie die Verführung hineinkommt. Komm, wie du bist. Und bete an. Was gestern war, ist nicht wichtig. Komm, bete an. Egal, wie du bist. Nein. Der Mose wollte kommen. Und Gott sagt, herzlich willkommen. Ich habe schon so lange gewartet. Kennt ihr die Stelle? Er sagt, halt. Tritt nicht dazu. Zieh erst die Schuhe aus. Das müssen alle wissen, wenn sie zu Besuch kommen. Auch bei uns. Dann stehen die Schuhe vor der Tür. Gut, da in Russland, wo Blotte ist, da kann man noch verstehen, aber wir haben nicht die Gewohnheit, die Schuhe auszuziehen. Aber ihr versteht, es war ja nicht die Schuhe auszuziehen, sondern eine geistliche Bedeutung. Der reinigt sich. Und dann selbst und ich muss aufhören. Selbst als die Frau kam zu Jesus, hat sie mit den Tränen seine Füße gewaschen, mit den Haaren getrocknet und dann erst gesalbt. Salbung, ich glaube an die Gesalbten, wenn ich ihre Reinigung gesehen habe. Und wenn sie voller Gier nach Geld, Anerkennung, Stolz, Ehrgeiz, Hochmut sind, dann glaube ich nicht an die Salbung. Dann ist es aus der Sprühdose. Aber es dauert nicht lange. Wer sich nicht duscht und sich nur so salbt, es kommt durch. Stimmt's? Das alte Wesen kommt durch. Herr Jesus, ich komme unter dein Kreuz. Herr, ich habe die Hoffnung, dass deine Liebe mich zu einem Kind Gottes gemacht hat. Was für eine Liebe, dass wir Gottes Kinder sind. Herr, du weißt, wie wir uns entschuldigen, wie wir uns selber entschuldigen über unsere Menschlichkeit. Wir wollen nicht werden, wie du bist, sondern wir meinen, du müsst werden, wie wir sind. Wir entschuldigen unsere Fehler. Wir sind noch Menschen. Und es ist alles gar zu menschlich. Und wir haben unsere Gene und wir haben unsere Veranlagung und wir haben unseren Vater und unsere Mutter, die immer durchschlägt. Herr, ich bitte dich, weil ich diese Hoffnung habe, weil du uns vor Verführern warnst, weil du sagst, dass so viele Verführer ausgegangen sind, Herr, und dass der Teufel sogar wie ein Engel des Lichts kommt, da wo er als brüllender Löwe uns nicht erschrecken kann, da verführt er uns als ein Engel des Lichts. Herr, ich bitte dich, ich möchte mich reinigen lassen. Und vergib uns alle Vereinigungen, die uns von dir weggebracht haben, die uns sympathisch machen in den Augen anderer, die uns angenehm, wo wir Akzeptanz empfinden bei anderen und die sagen, jetzt sind sie auch vernünftig geworden. Und wir haben dich verloren, deine Gegenwart verloren, unsere Gebete werden nicht erhört, Menschen werden nicht gerettet, Kranke nicht geheilt. Herr, ich bitte dich, weil wir so dringend deinen Heiligen Geist brauchen, weil wir so dringend uns sehnen nach der Salbung, da möchten wir eifrig sein in der Reinigung. Herr, und dass du und dein heiliges Blut uns gegeben sind zur Gerechtigkeit, dafür danken. Kommst du in mein Herz zu fragen, vielleicht bist du durch diese Botschaft hochgewirbelt. Vielleicht fühlst du dich verunsichert. Vielleicht erschüttert in dem, was du glaubst und was du sagst und was du suchst. Ja, das ist so auf der Tenne. Ja, das ist so, wenn wir gesichtet werden, ob wir bereit sind, zu bleiben in deiner Reinigung. Wir sind durch eine Woche gegangen, Arbeit, Freizeitbeschäftigung, Begegnung mit Menschen, mit schmutzigen Worten, mit schmutzigen Taten, mit schmutzigen Gedanken, mit Lüge, mit Verleumdung. Und da ist das eine und das andere kleben geblieben. Es hat sich festgesetzt in unseren Gedanken. Herr, heute Morgen sind wir vor dir. Ich möchte einfach, dass wir einen Augenblick aushalten. Wie schade, wenn ihr morgen schon dieses Wort nicht mehr wisst. und jemand spürt, mein Gott, ich habe dich verstanden. Und ich möchte dich bitten. Ich will dich um Vergebung bitten. Ich will Buße tun. Und manchmal gibt es an unserem Körper Stellen, wo wir uns selber nicht mal reinigen können und wo wir jemand brauchen und sagen, du, hilf mir doch mal. Jemand da ist, sagt, Herr, ich brauche deine Vergebung und das will ich bekennen. Ganz still, steh auf von deinem Platz und bleib einen Augenblick stehen. Wir werden beten für alle. Jemand sagt, helft mir, ich brauche Vergebung. Hab den Mut, aufzustehen und zu sagen, Herr, hier bin ich. Gott segne euch. Die Bibel sagt, wer seine Sünden bekennt, dem wird vergeben. Wer sie leugnet, dem wird es nicht gelingen. Gott stellt uns auf die Waage. Gott legt den Maßstab an. Perasso di alla caranama katias tessera di coro. Herr, ich habe diese Hoffnung. Ich bin dein Kind. Ich glaube und ich bekenne, du bist mein Herr. Und darum möchte ich mich reinigen. Ich möchte sagen, vergib mir. Herr, und mit allen, die aufgestanden sind, bete ich, Herr, vergib. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Herr, wir bitten nicht nur um Reinigung, sondern Bewahrung. Herr, wir glauben an dein Blut, das uns reinigt, aber wir nehmen dein Blut in Anspruch, das uns bewahrt vor der Sünde, in der Heiligung zu leben vor dir, zu wandeln vor dir in Demut, im Gehorsam zu deinem Wort, auf das Wort zu merken, nicht von anderen etwas zu erwarten, dass wir unsere Weiber geben und unsere Leiber verschonen. Herr, ich danke dir. Alles neu, alles neu. Das Blut des Lammes reinigt
uns und schafft alles neu.
Singen wir es noch einmal. Alles neu, alles neu. Das Blut des Lammes
reinigt uns und schafft
alles. Das Blut, so teuer mir, schützt vor Sünden, für und für, macht voll Furcht und freie Träume. Das Blut des Lammes, singen wir es. Aufstehen. Und ich möchte, dass wir zusammen beten, alle zusammen. und Gott danken für sein Wort, für das geschriebene Wort, nicht nur für das gesprochene. Jedes gesprochene Wort geht durch ein menschliches Gefäß. Jede Predigt geht durch menschliche Meinung hindurch. Aber für das geschriebene Wort Gottes, wo der Buchstabe stimmt, wo das Wort Gottes jedes Tüpplein wahr ist. Komm, preisen wir den Vater für das Wort. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns nicht zu Unwissenden gemacht hast. Herr, dass wir nicht Unmündige sind. Herr, dass wir nicht Analphabeten sind. Dass wir nicht angewiesen sind auf das, was uns irgendjemand sagt, Herr. Auch was uns nicht nur vom Gefühl her, was unser Geist uns, der uns auch verführen will, sondern dass wir gegründet sind auf deinem Wort. Halleluja. Herr, wir lieben dein Wort. Wir wollen dein Wort lesen. Herr, wir wollen dein Wort lernen. Wir wollen dein Wort sprechen. Wir wollen aus deinem Wort handeln. Herr, wir wollen auf deinem Wort uns berufen. Herr, und nicht nur deine Gebote, sondern deine Verheißungen sind Ja und Amen. Vergib uns, wo wir dich an Verheißungen erinnert haben und nicht bewusst waren, zu leben in den Bedingungen. Hilf uns in dieser Woche. Nein, hilf uns heute. Hilf uns auf den Weg nach Hause. Herr, hilf uns jetzt und hier in unseren Gesprächen. Wir danken dir. Amen. Amen. Amen.